Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Lea
und Angelina und das ist Bibliomanie. Heute erzählt uns Lea ein bisschen was über Kinderbuchklassiker und ich halte mich so ein bisschen zurück. Ich bin noch ein bisschen am Kränkeln. Deswegen werde ich heute ein bisschen mich berieseln lassen hier, heute aus unserem Homeoffice.
Mhm. Mal ganz aus andere Atmosphäre. Aus dem
heimischen Wohnzimmer. Ein bisschen komisch so.
Ja. So. Aber, ja.
Ja, fangen wir mal an. Was willst du uns erzählen?
Ja, ich habe einiges vorbereitet.
Ja, ich sehe schon. Wie viele Seiten sind das?
Ein bisschen viel. ich erzähle heute einfach ein bisschen was über so die typischen Kinderbuchklassiker, die man so kennt. Und ich habe gedacht, ich ordne das einfach mal chronologisch, weil ich dachte, wie soll ich es machen? Dann habe ich gedacht, guckst einfach nach Erscheinungsdatum. Also, ich sage einfach mal kurz, ich fange mit Alice im Wunderland an. Ja. Dann komme ich zu Peter Pan. Dann komme ich zu Der geheime Garten und dann Bambi und dann am Schluss noch Puderbär.
Ich dachte irgendwie, Puderbär wäre älter.
Nee, tatsächlich ist das von denen das frischste. Ja, hat mich aber auch überrascht. Ja, also Alice im Wunderland ist erstmals nämlich schon 1865 erschienen. Mhm, das ist schon echt einige Jahre alt. Ist von Lewis Carroll. Der eigentlich nicht Lewis Carroll hieß, sondern, jetzt wird es ein bisschen peinlich, Charles Ludwig Dodgson.
Oh, gut, besser als vorhin.
Ja, das stimmt. Aber es ist ganz interessant, weil dieses Lewis Carroll, ich habe das gelesen, das ist sozusagen die latinisierte Form seines normalen Namens. Also er hat das sozusagen umgewandelt und deswegen hat er sich Lewis Carroll genannt. Ja, also eigentlich hieß das Buch früher Alice Abenteuer im Wunderland und heißt jetzt aber, also wird immer unter Alice im Wunderland veröffentlicht. Und 1871 kam dann die Fortsetzung Alice hinter den Spiegeln. Ich glaube, viele kennen auch beides so zusammen. Also ich habe auch mal geguckt, es gibt viele Versionen, wo dann direkt beide Alice-Romane drin sind. Ja, was ganz interessant ist bei Alice im Wunderland, es wird zum Genre der Nonsens-Literatur gezählt. Fand ich echt cool, habe ich vorher noch nie gehört.
Habe ich auch noch nie gehört. Was ist denn die Nonsens-Literatur?
Ja, so ein bisschen so eine eine Sinnverweigerung sozusagen. Oh. Also, dass man einfach keinen Sinn in diesen ganzen Geschichten, wenn man Alice im Wunderland mal gelesen hat, ist das ja auch so ein bisschen, also ist ja irgendwie so ein bisschen konfus, was da immer so passiert. Aber
ja, so ein bisschen, ich dachte immer, der hat, also weiß ich nicht, ein bisschen zu tief ins Glas geguckt oder so und war völlig neben der Spur.
Ja, aber finde ich irgendwie auch auf die Art und Weise irgendwie auch cool. Ich glaube, Kindern gefällt das deswegen auch so gut, ja, weil es halt so totaler Unsinn ja auch irgendwie ist. Aber ja, für Kinder voll spannend. Und das ist auch, ich habe irgendwo gelesen, in England war das so eins der ersten Kinderbücher, die von dieser Moral, von diesem Moraldenken frei war, weil sonst waren vorher halt Kinderbücher immer so moralisierend und das war so das Erste, was das nicht, also nicht diesen Anspruch hatte. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
Ist ja auch mal schön. Also ich meine, man soll Kinder erziehen und denen was beibringen, aber es muss sich in jedem Buch irgendwie eine Moral drin stecken, denke ich mir.
Ja, wenn du die so sollen ja auch einfach mal Spaß haben, ja, mit kleinen Kindern.
Einfach mal genießen.
Genau. Ja, ich sag mal ganz kurz was zum Inhalt. Also es fängt eigentlich damit an, dass die Schwester Alice vorliest und dann irgendwann kommt das weiße Kaninchen vorbei und fragt, also guckt auf die Uhr und fragt, wie spät es ist. Und Alice ist dann irgendwie fasziniert und folgt dem Kaninchen in den Bau und fällt dann ganz tief irgendwie runter und kommt in diesen ersten Raum mit ganz vielen Türen. Und diese Türen sind alle entweder irgendwie zu groß oder zu klein und sie, mal gucken, da ist so ein kleines Fläschchen und dann trinkt sie das, um halt auf die richtige Größe zu kommen. Also durch dieses Fläschchen wechselt sie ihre Körpergröße. Und das ist so ein bisschen ärgerlich, weil als sie dann diese richtige Größe hat, ist dann die Tür irgendwie wieder zu. Und dann dauert das halt total lange und es ist total das Chaos, bis sie dann wirklich in dieses Wunderland kommt. Ja, und dann gibt es halt verschiedene Erzähl-Episoden sozusagen. Zum Beispiel ist sie erst im Haus des weißen Kaninchens, wo sie dann auf einmal wieder riesig wird. Dann kann das Kaninchen nicht in das Haus rein und so. Also die ganzen Eingänge werden dann dadurch irgendwie versperrt. Versperrt, ja. Dann flieht Alice in den Wald und trifft da so eine Raupe, die ihr irgendwas erzählt. Dann geht sie, die Raupe hilft ihr, glaube ich, dann wieder auf die Normalgröße zurückzukommen. Und dann trifft sie irgendwann auf die Herzogin, die, wo sie dann auch die Grinsekatze, die ganz viele Leute ja kennen, das erste Mal trifft. Und die Grinsekatze sagt dann zu Alice, sie soll dann doch auch mal zu dem Hutmacher, diesem Verrückten und dem Märzhasen gehen. Und dann kommt auch diese berühmte Teeparty, die auch so ein bisschen, ich kann mich noch dran erinnern, dass sie immer Plätze irgendwann wechseln. Und irgendwann ist es total eklig, weil du ja irgendwann dann zu dem benutzten Geschirr schon wieder kommst und so. Und dann irgendwann danach kommt sie zur Herzkönigin und zum Herzkönig. Und diese Herzkönigin, die sagt eigentlich die ganze Zeit nur, sie will jemanden im Kopf abschlagen.
Und, ich habe immer direkt den Disney-Film. Ist das von Disney? Ja, oder?
Ich glaube schon, dieser mit Johnny Depp, meinst du?
Alte.
Ach, der ganz alte. Ja, naja. Das ist Disney. Das
ist bestimmt Disney, was soll es sonst sein? Den habe ich immer direkt im Kopf. Ich habe den als Kind geliebt.
Ich habe den, glaube ich, noch nie gesehen.
Muss man mal machen, das ist eigentlich ein ganz süßer Film. So. Also, ist halt unsinnig, aber du hast irgendwie Spaß, den zu
gucken. Ja, okay. Ja, ich habe diesen anderen Film auch nie gesehen.
Den mit Johnny Depp und so? Nee, ich auch nicht.
Ja, ich habe nur früher halt, wie gesagt, das Hörbuch immer gehört. Also ich habe das ja hier auch liegen. Das ist fand ich total cool. So eine Hörbuchversion. Ja.
Jetzt habe ich das Konzept
gemacht. Nee, nicht schlimm. Bei der Herzkönigin spielen die dann auch Crockett spielen die, nicht Cricket, Crockett spielen die da. Und das ist auch ganz witzig, weil irgendwie die Flamingos die Schläger sind und die Igel sind die.
Du musst echt den Film mal gucken.
Okay. Dann spielen die da Crockett und das ist auch witzig, weil die Igel ja die ganze Zeit irgendwie weglaufen und gar keine Lust haben. Und das ist irgendwie, ja. Und dann werden irgendwann alle von der Herzkönigin zum Tode verurteilt, außer Alice. Aber der Herzkönig begnadigt die alle wieder und dann kann die Herzkönigin aber kein Crockett mehr weiterspielen. Es ist halt alles so total wirr und diffus und keine Ahnung. Ja, und dann schickt die Königin holt den Greif und der soll dann Alice zu diesem Schildkrötensupperich führen. Das soll so ein, also es wurde beschrieben als so ein Mischwesen als aus einem Kalb und einer Meeresschildkröte. Ich weiß, ich habe den
Also
halt
daran
nie gesehen,
erinnere ich mich jetzt
ne?
auch in den Filmen jetzt nicht mehr, ehrlich gesagt.
Und der erzählt dir dann die Lebensgeschichte. Ja, und irgendwann kommt dann der Ruf, die Verhandlung beginnt und der Greif führt Alice wieder zurück zum Schloss und da fängt dann irgendwie die Gerichtsverhandlung an, weil der Herzbube die Törtchen von der Herzkönigin gegessen haben soll. Also es ist halt irgendwie alles. Ah nee, der soll die gar nicht gegessen haben. Der soll die gestohlen haben. Vielleicht hat er die auch gegessen.
Wahrscheinlich gegessen. Ich meine, warum sollst du die sonst stehlen, ne? Ja, das ist so.
Ja, und da trifft dann Alice zum Beispiel auch diesen Hutmacher von der Teeparty wieder. Der ist nämlich als Zeuge geladen. Und Alice ist auch irgendwie als Zeugin geladen. Keine Ahnung, warum. Man weiß auch irgendwie nicht, warum. Und dann wird sie irgendwann aber wieder so groß, dass es zum totalen Chaos kommt. Und ja, das ist eigentlich so grob die Geschichte. Und am Ende wacht sie halt wieder neben ihrer Schwester auf. Also es ist auch so ein bisschen wie ein Traumsequenz.
Ja.
Also man merkt, dieser Inhalt ist halt
Nonsens.
Ja, Nonsensliteratur. Finde ich aber eigentlich ganz cool. Ja, und dazu, was da ganz cool ist bei Alice im Wunderland, ist, dass Lewis Carroll das für die Töchter von einem Freund von sich, also der Freund war irgendwie der Dekan von Oxford oder sowas, und der hatte drei Töchter und für die hat Lewis Carroll diese Geschichte dann irgendwann erzählt. Die war mal auf so einem Ausflug und dann hat er angefangen, diese Geschichte sich auszudenken. Und eine von den Töchtern hieß auch Alice. Und die hat wohl dann auch gesagt, sie möchte gerne, dass er es halt aufschreibt für sie. Und dann hat er das auch gemacht. Und erst war er halt auch total unsicher, ob er das veröffentlichen soll. Und dann hat er das irgendwie noch einem anderen Freund gezeigt. Der hat das den Kindern auch vorgelesen und der war total begeistert. Und dann wurde es halt auch veröffentlicht. Und ein kleiner Funfact für die Angelina.
Yay.
Oscar Wilde soll das ganz toll gefunden haben. Ja. Und Königin Victoria auch. Also die soll ein riesen Fan von Alice im Wunderland gewesen sein, was ja irgendwie auch cool ist. Ne?
Ja. Ich fand es so witzig, dass du vorhin angeteasert hast, dass du ein Funfact für mich hast, der toll ist. Und jetzt ist das so, toll. Und dann auch nochmal so eine Schau auf ja, eine unserer alten Folgen.
Ich muss ganz ehrlich sagen.
Ist alles ein Kreis hier.
Ja, ist wirklich so. Das denke ich mir jedes Mal. Ich denke mir so, es sind so viele Zusammenhänge in der Welt der Literatur. Das ist
ja, richtig schön auch.
Ja.
Wundervoll.
Ja, das ist eigentlich schon das, was ich zu Alice im Wunderland sagen wollte, weil ich habe ja noch einiges vor hier. Deswegen komme ich direkt einfach mal zum zweiten Buch, was ich vorstellen möchte.
Wie so eine kleine Märchenstunde.
Ja. Und zwar komme ich zu Peter Pan.
War ich ja nie so ein Riesenfan von. Also ich habe aber auch das Buch nicht wirklich gelesen. Mhm. Ich kenne halt also so Kinderklassiker. Ich habe Märchen, hatten wir ein schönes Märchenbuch und so. Mhm. Und da waren halt auch teilweise so Sachen drin.
Mhm. Also eher
es war so ein Mischmasch.
Mhm, ja.
Also so Grimms Märchen und dann halt so Dings. Aber ich kenne halt die ganzen Filme von früher noch. Ich hatte halt voll viel auf VHS und so.
Mhm. Ja, Peter Pan, ich weiß auch nicht. Ich hab das jetzt als Vorbereitung, habe ich das als Hörbuch gehört, weil ich viele andere davon auch gelesen habe. Und dann dachte ich, hörst du das nebenbei noch so als Hörbuch? Ich glaube, ich habe das nämlich auch vorher noch nie gelesen. Und ich kannte auch nur, als Kind habe ich auch nur so eine Realverfilmung, glaube ich, gekannt. Zum Beispiel den Disney-Film, davon kenne ich auch nicht. Also ich kenne halt nur diese grobe Story, die kennt man ja irgendwie. Ja. Aber als Kind hatte ich das irgendwie auch nicht so.
Ja, ich lasse dich mal erzählen und dann erzähle ich mal, also ich weiß nicht, ob du das vielleicht erwähnst, aber
was ich
da noch so im Hinterkopf habe.
Okay, also Peter Pan ist von James Matthew Barry. Das war ein Schotte. Und Peter Pan ist erstmals aufgetreten 1902 in einem anderen Buch, in Kleiner weißer Vogel. Das war irgendwie so eine Geschichte für Erwachsene eigentlich. Und dann gab es 1904 ein Bühnenstück, Peter Pan oder der Junge, der nicht erwachsen werden wollte. Also ist er sozusagen erstmal ein Theaterstück gewesen. Und das hat dann James Matthew Barry 1911 adaptiert und das hieß damals auch nicht Peter Pan, sondern Peter und Wendy. Und wird halt jetzt heute meist über Peter Pan, also unter Peter Pan.
Wendy, denke ich immer an diese Pferdezeit.
Ja, das stimmt. Da hatte ich auch eine CD von. Ja, und eigentlich geht's um Peter Pan, der nie erwachsen werden will. Peter wohnt im Nimmerland und kommt eines Abends, also beziehungsweise kommt mehrere Abende vorbei bei Wendy und ihren zwei Brüdern, John und Michael, genau, ja. Und beim zweiten Mal, als er sie besucht, nimmt er sie dann mit ins Nimmerland. Obwohl, ich fange erst mal früher an. Das ist eigentlich ganz cool aufgebaut, das Buch, weil es fängt eigentlich damit an, dass diese Familie von Wendy, die Darlings, werden halt vorgestellt. Und das ist irgendwie ganz süß gemacht, weil zum Beispiel ist die Nanny von denen auch der Hund und so. Also es ist halt irgendwie auch so für Kinder, glaube ich, total cool.
Mhm.
Ich habe das mal auf Englisch angefangen und habe das erst gar nicht verstanden, dass das ein Hund ist. Also es war irgendwie so total wegen der Sprache. Da war ich so, hä? Irgendwie ist das komisch. Und dann war ich voll unsicher, ob ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist die Nanny ein Hund. Und da sind so, also am Anfang merkt man direkt, da sind so schöne Kleinigkeiten. Also irgendwie wird zum Beispiel auch immer davon gesprochen, dass die Mrs. Darling, also die Mutter von Wendy, irgendwie einen Kuss in ihrem Mundwinkel trägt, an den aber keiner rankommt. Also so irgendwie, ja, irgendwie so Kleinigkeiten, also sehr detailverliebt, sage ich mal. Peter in der ersten Nacht sieht Mrs. Darling ihn nämlich und er verliert dann seinen Schatten, weil sie klemmt den irgendwie im Fenster ein.
Oh nein.
Und dann versteckt sie den Schatten von Peter Pan irgendwie in der Schublade, deswegen kommt Peter auch nochmal zurück. Und versucht dann, den Schatten mit Seife wieder an sich ranzukleben. Und weil das irgendwie nicht so gut klappt, fängt er halt an zu weinen und davon wird Wendy halt wach. Und Wendy und er unterhalten sich erst so ein bisschen. Und das ist auch richtig süß, weil irgendwann will Wendy ihm einen Kuss geben. Und Peter Pan weiß aber nicht, was ein Kuss ist. Und dann gibt sie ihm einen Fingerhut. Und er denkt dann, das wäre ein Kuss und er gibt ihr dann zurück so eine kleine Eichel und das ist irgendwie richtig süß gemacht, weil dann wird dazu halt immer der Kuss gesagt. Das finde ich irgendwie ganz schön.
Irgendwie sehr, sehr kindlich.
Ja, aber total irgendwie, also das fand ich wirklich sehr schön irgendwie. Und dann wecken die halt auch irgendwann John und Michael auf und wollen dann halt zusammen ins Nimmerland, weil Peter Pan ist Anführer der verlorenen Jungs, so heißen die. Und die wollen halt eine Mutter haben. Peter Pan will eigentlich keine Mutter haben, weil die anderen sehen sich immer so nach ihren Mutter, aber Peter Pan redet halt irgendwie eher schlecht über seine Mutter oder redet gar nicht über sie und will den Jungs dann sozusagen eine Mutter mitbringen. Und deswegen kommt Wendy dann halt mit Ja, und dieses Nimmerland, das kennen die drei schon vorher aus ihren Träumen. Also das wird auch vorher eingeführt, dass die Kinder das immer aus ihren Träumen kennen und dann sich da auch schon so ein bisschen was einrichten, wer in welchem Haus, also in welcher Hütte oder wo die wohnen und was für Abenteuer sie da theoretisch erleben. Aber das ist halt irgendwie alles so, weil es ein Traum ist, nicht gefährlich. Und im Nimmerland wirklich, als sie dann hinfahren, werden dann diese Gefahren Wirklichkeit irgendwie. Und in diesem Nimmerland gibt es halt Piraten, da gibt es Meerjungfrauen, Feen, also zum Beispiel Tinkerbell ist halt die,
ach ja, die berühmte. Hab ich schon vergessen.
Die ist immer so ein bisschen eifersüchtig, die steht nämlich so ein bisschen auf Peter Pan. ja, und genau, also da kommen dann halt so einige Abenteuer zusammen, die erleben dann ganz viel. Wendy wird dann halt wirklich die Mutter von den verlorenen Jungs. Und die fliegen dann halt, also die fliegen ins Nimmerland. Peter Pan muss den so Feenstaub auf den Körper machen und dann können die fliegen. Und verlieren sich auch erst am Anfang. Und Tinkerbell, weil sie so eifersüchtig ist, sagt sie zu den verlorenen Jungs, Peter Pan hätte gesagt, sie sollen sie erschießen. Hm. Und Gott sei Dank wird sie halt nicht richtig verletzt. Hm. Und das findet Peter Pan dann auch voll blöd von Tinkerbell und so. Das ist ja
ein kleines Drama.
Genau, so Drama sind da. ja, und da wird auch am Anfang schon klar, dass Peter Pan ganz oft nicht, also schnell Sachen vergisst. Also der erinnert sich ganz schnell an Sachen nicht mehr. Der, zum Beispiel, als die da ins Nimmerland fliegen, vergisst er auch ganz schnell, mit wem er da eigentlich fliegt manchmal. Und das findet man am Anfang auch schon direkt total komisch. Ja, und Peter Pan ist halt so sehr von sich überzeugt und so der voll der tolle Typ und erzählt da, er hätte hier diesen Captain Hook, das ist sein Erzfeind, hätte ihm die Hand abgeschlagen, was aber eigentlich gar nicht stimmt, weil das war ein Krokodil. Und dieses Krokodil, das ist auch cool, weil das kommt am Ende nochmal vor, dieses Krokodil hat irgendwie meine Uhr verschluckt und deswegen tickt das immer so. Und das fand die Hand von Hook so lecker, dass es eigentlich die ganze Zeit immer Hook sucht und den halt irgendwie umbringen möchte oder fressen möchte. Und Hook hat halt, also Hook ist ja wie sagt man das? Ganove? Nee, sagt man das?
Ganove. Das klingt so, weiß ich nicht. Das
klingt eher wie so ein Wilden Westen, ne?
Ja.
Ja, voll der Bösewicht. Ja. Und hat eigentlich vor nichts Angst, aber vor diesem Krokodil hat er total Angst. Und das hört man halt immer, wenn es kommt, weil das hier diese tickende Uhr hat. Ja, und also eigentlich, um mal jetzt zum Ende zu kommen, damit ich hier nicht vollkommen in der ganzen Geschichte mich verliere, ja genau, oder versinke. Am Ende kommt es halt dazu, dass Wendy, Michael und John wieder Heimweh bekommen und eigentlich nach Hause möchten und genau da werden sie dann von den Piraten und Captain Hook halt entführt. Und Peter wird halt auch vergiftet, also es wird versucht, dass er vergiftet wird. Captain Hook will ihn vergiften, weil Peter Pan ja sein Erzfeind ist.
Das ist aber ein brutales Kinderbuch, Alter.
Und Tinkerbell merkt das aber Gott sei Dank, deswegen kann es Peter Pan retten, kann sie Peter Pan retten, so. Kann es, das Feenviech da. dann, um die ganzen verlorenen Jungs und Wendy und John und Michael von Captain Hook zu retten, macht Peter Pan dieses Ticken von dem Krokodil nach. Und dann kommt es halt zum Kampf, die bringen die Piraten um und gibt es noch einige Geschichten dazwischen, das ist jetzt nicht alles, aber am Ende fällt dann halt Captain Hook in das Maul des Krokodils und die können halt wieder nach Hause fliegen und am Ende werden die ganzen verlorenen Jungs dann auch von Mrs. und Mr. Darling adoptiert und haben dann dadurch wieder Eltern und werden dann halt auch wieder erwachsen. Nur Peter Pan möchte das nicht, deswegen bleibt Peter Pan im Nimmerland, also er fliegt wieder zurück ins Nimmerland und kommt halt, also verspricht Wendy eigentlich immer wieder zu kommen, aber kommt dann immer total unregelmäßig. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, das erste Mal kommt er, glaube ich, ein Jahr später, weil sie soll immer zum Frühjahrsputz mit ihm dann ins Nimmerland. Irgendwie wird das dann total unregelmäßig und Wendy wird halt irgendwann auch erwachsen, also die werden alle wachsen und hat selber Kinder und so und Peter Pan kann sich halt schon beim ersten Treffen gar nicht mehr erinnern, Captain Hook ist und so. Also da merkt man halt, dass er direkt immer alles vergisst und am Ende nimmt er dann zum Beispiel auch Wendys Tochter mit ins Nimmerland und so. Also ist das wieder so ein Kreislauf sozusagen. Und ich habe irgendwo gelesen, dass er immer alles vergisst, dass das so sein Weg ist, sich diese Kindheit auch zu bewahren, weil er möchte nicht erwachsen werden und dadurch, um sich das Kindliche zu bewahren, vergisst er halt auch alles wieder direkt. Das fand ich auch ziemlich interessant. Ich glaube auch bei Peter Pan kannst du auch echt viel interpretieren. Also ja, ich glaube, das ist ziemlich deep.
Deswegen, ja, dazu, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich habe mal gehört, dass Peter Pan quasi so eine Story, ich kannte halt das Ende jetzt nicht so, ich hatte das nicht so präsent im Kopf, weil am Ende weiß ich nicht, ob es jetzt so passt, aber das ist halt quasi Peter Pan quasi der ist, der todkranke Kinder beim Sterben quasi
begleitet.
Also die würden dann am Ende ja nicht zurückkommen, aber so. Und an sich, so wäre das hier eigentlich eine ganz süße,
schöne Sache.
So eine schöne Sache und so. Aber auch irgendwie traurig.
Ja, das habe ich nämlich auch. Ich hatte auch irgendwie sowas im Kopf, als ich das gehört habe. Und ich habe das auch gelesen. Also ich hab ein bisschen Nachforschung gemacht und da stand auch irgendwie sowas.
Ich weiß
was
gar nicht,
was ich mich dann aber nur frage, also was ich mich dann gefragt habe, warum dann Wendy und so zurückkommen zu ihren Eltern. Also das finde ich dann so ein bisschen, da bin ich mit meiner Interpretation noch nicht zum Ende gekommen.
Nee, also wäre das zum Beispiel jetzt geendet, dass die halt einfach dann noch im Nimmerland bleiben.
Dann
also einfach
Sinn
so ein Cut, dann würde das wirklich Sinn machen, dass das halt so ist, aber so, keine Ahnung, vielleicht, weiß ich nicht, lagen die im Koma oder so.
Ja, wer weiß.
Kann auch sein. Also das wäre jetzt natürlich wieder eine total erwachsene Interpretation.
Ja, genau.
Scheren sich da nicht drüber. Aber eigentlich diese Story, dass er halt die todkranken Kinder halt begleitet.
Ja, fände ich eigentlich ganz schön, wenn das so wäre. Würde auch zum Beispiel eigentlich passen, weil, ein neuer Fun Fact, James Matthew Barry hat nämlich die kompletten Rechte von Peter Pan an ein Kinderkrankenhaus in London überschrieben. Also alle Rechte.
Ja.
Und es wurde auch gesetzlich festgehalten, weil eigentlich ist das ja bei Rechten so, irgendwann nach dem Tod verfallen die ja dann oder gehen ins werden ja gemeinfrei. Aber ein Gesetz hat beschlossen, dass das auch nach dieser Frist so bleibt. Also dass die Rechte werden immer bei diesem Londoner Kinderkrankenhaus bleiben. Und das finde ich richtig schön.
Ja, da würde es ja auch passen.
Da würde es dann wieder passen, ja.
Vielleicht wollte er halt nicht so ein krasses Ende. Vielleicht wollte er doch schon so ein leichtes Happy End.
Ja. Also vielleicht einfach vielleicht damit die für das für die Kinder nicht so, ich weiß nicht.
Vielleicht war es ja auch erstmal so, dass sie im Nimmerland geblieben sind. Ja. Aber das, ich meine, weiß nicht, vielleicht wurde es nicht so gut aufgenommen. Und dann hat er gesagt so, okay, dann schreibe ich halt nochmal das Ende ein bisschen dazu.
Ja, wer weiß.
Kann ja auch sein.
Ja, oder es ist halt einfach so eine Interpretation, die irgendjemand mal aufgemacht hat und die dann ganz viele stimmig fanden. Ja, müsste man eigentlich. Finde ich, ist ein mega interessantes Thema. Kann man richtig gut Dinge. Ich wollte auch noch irgendwas anderes sagen.
Zu Peter Pan?
Ja, was auch wieder cool ist, was so ein bisschen wie bei Alice ist. Die Figuren von Peter Pan sind inspiriert an Bekannten von dem Autor, um die er sich dann auch irgendwie, also es waren Kinder von irgendwie einer Freundin oder von einer Bekannten. Und nach dem Tod von ihr hat er sich auch um die gekümmert und daran sind die.
Da ist der Tod schon wieder?
Inspiriert, weißt du, wir reden über Kinderbücher und das war so mit mir. Naja, ja, aber. Ja, als nächstes würde ich Der geheime Garten vorstellen von Frances Hodgson Burnett. Ich hoffe, das ist alles immer richtig ausgesprochen.
Habe ich, glaube ich, auch als Schullektüre, habe ich irgendwann wahrscheinlich aussortiert.
Finde ich richtig cool, als du eben gesagt hast, dass ihr das in der Schule gelesen habt. Weil
ja,
ich,
im Englischunterricht. Das war das Wasser im Englischunterricht, damals, ich weiß nicht, 5. oder 6. Klasse.
Ja, voll cool. Weil ich finde das, also ich kenne das erst, ich habe das 2018, glaube ich, das erste Mal ist mir das über den Weg gelaufen. Aber auch so durch so einen Zufall, weil eine Freundin von mir hat das auf so einem Büchermarkt gekauft. Und die fand das so toll und dann habe ich das auch gelesen. Ich kannte das vorher gar nicht so richtig.
Ich drehe mich gerade um in mein Bücherregal, was hier hinter mir steht und gucke, ob ich die, aber ich habe die, glaube ich, nicht. Das war so eine, es war dann auch natürlich eine vereinfachte Version, halt so viel Bild und wenig Text.
Okay.
Aber trotzdem irgendwie sehr schön. Ich finde die Geschichte an sich, da gibt es wahrscheinlich, ich glaube, da gibt es auch einen Film. Es gibt alle Filme.
Ja, ich glaube sogar so einen neuen. Den fand ich, aber ich glaube, letztes Jahr ist ein neuer rausgekommen. Aber den finde ich, da fand ich den Trailer, das war nichts für mich.
Der Trailer hat mich auch nicht angesprochen, aber ich sehe es leider nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich es irgendwann aussortiert.
Naja. Ja, also Geheime Garten ist von 1911. Und es geht um ein junges Mädchen, ein kleines Mädchen, Mary heißt sie. Und die wächst in Indien auf.
Ich habe auch so ein bisschen skeptisch geguckt. Also ich kenne nicht mehr die Details.
Ich dachte gerade so, was hat sie jetzt? Und wird halt von ihrem Kindermädchen erzogen, also ihre Eltern. Und sie haben auch kein richtiges Verhältnis zueinander. Und dann bricht da die Cholera-Epidemie aus. Und deswegen muss sie dann, also da sterben dann das Kindermädchen und die Eltern. Und deswegen
das ist auch alles, ne? Also, so dramatisch habe ich den Anfang jetzt auch nicht in Erinnerung.
Aber ich glaube, der Anfang ist auch ziemlich kurz. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr daran. Ja, das sind, glaube ich, echt so nur die ersten paar Seiten, wo
kann
das
kann auch
ist.
Sein, dass es halt in dieser Schullektüre nicht drin war.
Ja,
ich erinnere mich nur, dass sie mit einer Kutsche irgendwo hingefahren ist.
Ja, Vielleicht war das, ja, das kommt also nämlich direkt am Anfang auch. Genau, sie wird dann sozusagen nach England gebracht, auf das Gut von ihrem Onkel und soll dann da leben. Und es ist eigentlich, der Onkel hat halt auch kein wirkliches Verhältnis zu ihr, sie sieht ihn auch kaum und er kümmert sich, also er sorgt total um sie, also dass sie alles hat, was sie braucht, aber eigentlich so.
Der ist nicht da.
Genau, ist nicht richtig da und es gibt auch in dem Gut da gar keine Spielsachen und so und sie langweilt sich auch am Anfang. Und was auch vielleicht wichtig ist, am Anfang ist sie auch sehr, ja, so ein, wie soll ich das sagen, ja, etwas grantiges Mädchen. Also so ein bisschen schlecht erzogen halt auch, ne? Und hat auch so Vorurteile gegenüber den Leuten und alles. Und das ist eigentlich ziemlich wichtig, weil sich das halt im Laufe des Buches total ändert. Und sie hat dann halt Langeweile und fängt dann halt an, in diesem Haus darum zu suchen, weil sie eigentlich die Bibliothek finden will, findet die aber nicht. Und fängt dann irgendwann auch an, draußen zu spielen die meiste Zeit. Und entdeckt dann irgendwann hinter so Toren, so abgeschlossenen Toren, so einen geheimen Garten. Und mit Hilfe von einem Vögelchen, was ein sehr gutes Verhältnis hat zu dem etwas krummeligen Gärtner, schafft sie dann halt, also findet das Vögelchen, führt sie dann zu dem Schlüssel und dann kommt sie halt da rein und das ist so ein ganz verwilderter Garten, also der eigentlich mal sehr schön war, aber halt total verwildert, weil sich niemand drum gekümmert hat. Und dann fängt sie halt an mit dem, auch mit dem Bruder von dem Kindermädchen, das ist, ich glaube, der ist so ungefähr in ihrem Alter, fängt sie halt an, sich um diesen Garten zu kümmern. Und also sie wird dann irgendwie auch viel, also sie kriegt eine gesündere Farbe im Gesicht, sie wird irgendwie viel, sie blüht total auf und es tut ihr halt einfach richtig gut. Und sie wird halt auch immer mehr, also ihr Charakter bildet sich auch immer mehr raus, sie wird liebevoller und das ist halt irgendwie echt so ein richtiges, ihr Charakter bildet sich richtig raus. Ich glaube, das habe ich gerade doppelt gesagt.
Gut. Ich glaube, das hast du schon fünfmal gesagt oder so. Aber ist ja auch wichtig.
Ist auch wichtig. ja, und dann irgendwann entdeckt sie auch im Haus ihren kleinen Cousin, der irgendwie in so einem Bettchen liegt und wo alle sagen, der ist todkrank und dass er nicht laufen kann und sowas. Und erst sind die beiden so ein bisschen, ja, voreingenommen voneinander, finden sich, glaube ich, nicht so toll und fangen dann irgendwann aber an zu reden und sie erzählt ihm von diesem geheimen Garten und er will den dann unbedingt sehen. Und dann gehen die halt zusammen da rein und dann, ja, fängt er da auch an, ein bisschen im Garten zu arbeiten, so ganz schrittweise, ne, weil er, wie gesagt, er ist ja ziemlich geschwächt und so. Dann fangen die auch an, so Turnübungen zu machen und er wird halt auch immer gesünder.
Ja.
Genau, und ja, dann, der Onkel ist irgendwann auf Reisen und wird dann irgendwie durch so einen Traum und durch so Briefe von diesem Kindermädchen, kommt er halt zurück, weil er sich irgendwie Sorgen macht und irgendwie das Gefühl hat, dass da irgendwas ist. Und der Sohn von ihm, also der kleine Cousin, der so krank war, der will ihn halt überraschen. Und ja, dann kommt er nach Hause und sieht halt, wie sein Sohn läuft. Und das ist sozusagen das Ende und es ist total schön. Und ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Oh mein Gott, fällt mir gerade auf. Der geheime Garten ist von der verstorbenen Frau gewesen. Also der Mann, also der Onkel hat das mit seiner verstorbenen Frau damals angelegt. Deswegen ist der halt auch abgeschlossen, weil er sich da nicht dran erinnern will. Und deswegen kann er seinen Sohn auch nicht sehen, weil der ihn immer an die verstorbene Frau erinnert. Und deswegen ist das ganz schön am Ende, weil er dann ja so sieht, dass das Leben noch in diesem Sohn ist. Und dann ist das irgendwie alles so toll und irgendwie.
Ja, und die Frau ist trotzdem noch da. Ja, ich erinnere mich. Ja, also die Frau ist, also nicht trotzdem noch, also durch den Garten und
genau, ja,
lebt sie ja weiter. Genau. Und ist irgendwie schön.
Ja, und die ist halt
eine schöne Geschichte.
Ja, eigentlich schon, weil es ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Ich finde, da ist für Kinder echt viel drin. Also dieses, dass man sich dann so entwickelt und so und diese Vorurteile und sowas, ja, oder dieses, dass Mary da auch irgendwie so erst immer so ein bisschen voreingenommen an alles rangeht und dann am Ende so total liebevoll und auch, dass sie dann gesund werden durch ihre Gartenarbeit und so. Ich fand das eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Und da sind halt auch so viele kleine Sachen mit diesem Vogel und so, das fand ich auch
diese Bewegung, weil ich hätte jetzt gerne so einen Film davon.
Ja.
Deine Hand hebst als Vogel.
Ja. Ja, genau. Das war eigentlich schon das, was ich zu Geheimer Garten sagen wollte.
Sehr schöne Geschichte, finde ich.
Ja, dann komme ich jetzt zu Bambi.
Yay.
Eine Lebensgeschichte aus dem Walde heißt das nämlich, noch als Untertitel.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ist von 1923 und ist von Felix Salten geschrieben, einem österreichischen, ungarischen Autoren. Und der hat auch einen anderen Namen. Also der hieß eigentlich Sigmund Salzmann. Herr Baum, aber da konnte ich nicht rausfinden, warum der dann auf einmal einen anderen Namen hatte.
Vielleicht hat er unter Siegmund, oder wie hieß er, Siegmund?
Siegmund Salzmann.
Ja, vielleicht hat er darunter irgendwas anderes schon veröffentlicht oder
so. Also, konnte ich echt nicht rausfinden.
Oder der war, weiß ich nicht, fand seinen Namen scheiße. Oder wollte nicht, dass die Leute wissen, dass er das rausgebracht hat.
Aber danach hieß er ja dann wirklich, also komplett Felix Salten.
Hä?
Okay. Keine Ahnung. Egal. Ja, bei Bambi muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich irgendwie, ich kannte halt die Geschichte von früher immer aus dem Disney-Film. Die ist schon echt traurig, wenn Bambis Mutter da stirbt. Das ist schon echt immer, finde ich, schlimm. Aber ich muss auch sagen, das Buch hat mich irgendwie echt deprimiert. Also,
ja.
Weil irgendwie geht's eigentlich, also es geht, Bambi ist ein Reh, für die Leute, die es nicht wissen. Ja, wir gehen immer davon aus, dass halt irgendjemand Bambi kennt, Bambi nicht. Ja. Bambi ist ein kleines Reh. Und es geht darum,
Rehkitz.
Genau, es fängt halt damit an, dass Bambi zur Welt kommt.
Bambi ist männlich, ne?
Ja, okay. Bambi ist männlich. Ja, und es geht sozusagen um die Lebensgeschichte von Bambi. Fängt an mit der Geburt von Bambi und und
ich weiß nicht, warum ich das so witzig fand.
Geht dann halt immer so weiter. Und eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, also, oder es wird ganz am Anfang direkt klar, dass Bambi sich also aufpassen muss, wenn die auf diese Wiese gehen, weil da ja der Jäger sein kann. Und er versteht am Anfang nicht, was er, also die sagen in dem Buch immer nur er, es ist er. Was das ist und so und was da die Gefahr ist. Und irgendwann kommt halt dann der erste Tag, wo dann wirklich dieser Donnerschlag, das ist dann sozusagen der Schuss, kommt und wo dann die Mutter sagt, ja, einfach nur rennen. Also die Mutter sagt ihm auch, wirklich so, wenn ich sage rennen, dann rennst du und dann guckst du nicht mehr nach mir, dann rennst du einfach und so. Und das ist halt so richtig, das hat echt so, also es ist nicht schön irgendwie.
Nee, sehr deprimierend.
Und es geht halt auch die ganze Zeit in dem Buch eigentlich nur darum, dass es diese große Gefahr gibt. Und dass die eigentlich immer in Gefahr leben. Und dann zum Beispiel auch kommt irgendwann der Winter. Und da geht es auch darum, dass die ganzen Tiere halt gucken müssen, wie sie im Winter überleben und alles. Und ich finde, also ich finde es gut für Kinder, um also die Natur irgendwie auch zu checken und zu verstehen, wie der so der Kreislauf ist und was die Tiere, wie die da überleben und alles. Aber ich finde es auch sehr... Ja, sehr
düster auch.
Düster finde ich ist ein gutes Wort, das dachte ich mir die ganze Zeit.
Ja,
ja, und irgendwann wird halt auch Bambis Mutter erschossen und auch zum Beispiel ein von der Tante, der Kleine, wird auch angeschossen und alle denken, er ist tot, aber er kommt irgendwann wieder und sagt, er wäre bei ihm gewesen und er hätte sich so gut um ihn gekümmert und ne, fühlt sich total toll und dann kommt der alte Weise, Hirsch, ja?
Mhm.
Nee, ist gar kein Hirsch. Nee.
Was? Welches Tier suchst du?
Der alte Weise. Nee, Hirsche sind ja, das ist ja was anderes.
Ein weißer Hirsch?
Nein, ein Weise.
Ach so.
Ein weises, altes Reh kommt. Also alle finden diesen kleinen Gobo, heißt der da bei dem Menschen war, finden den total toll und sagen so, boah, ne, er hat jetzt voll begriffen, worum es geht und alles. Und das alte Reh, dieser Weise, ich glaube, die nennen den immer den Alten. Der sagt, also der ist immer so ein bisschen skeptisch und keiner versteht das und Bambi hinterfragt das auch so ein bisschen. Und ich glaube, der hat halt einfach begriffen, dass Gobo irgendwann trotzdem erschossen wird. Weißt du, er hat ja keine Sonderstellung.
Mhm.
Weil er hatte erst eine Markierung und die hat er dann aber nicht mehr und dann.
Vielleicht war der zu jung.
Ja,
ich weiß nicht,
der hat
wie das
den
bei
halt,
Jägern ist.
Ja, der hat den wahrscheinlich aufgepäppelt, damit die den später nochmal.
Oh Gott.
Ja, das ist halt echt alles sehr deprimierend. Ja. Und ja, es geht halt eigentlich, also eigentlich ist es wirklich so ein bisschen wie Rehe leben und wie Jäger Rehe töten oder andere Tiere. Und das ist echt, also ich bin mir auch nicht sicher, ich habe mir echt gedacht, ich weiß nicht, ob ich das meinen Kindern später vorlesen würde.
Ich fand den Disney-Film schon sehr, sehr traurig. Mhm,
aber da geht's, weil dazwischendurch ist da ja noch so ein bisschen, tralala.
Ja, und dann kommt der Klopfer und bla.
Ja,
und
Klopfer fand ich immer furchtbar. Naja.
Ich fand Klopfer total süß. Wir hatten früher einen Kanickel, den haben wir Klopfer genannt.
Der ist immer so total drauf irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, was der gefuttert hat, aber der ist völlig, ja.
Ja, was ich aber mega interessant finde an der gesamten Geschichte, dass der Felix Salten selber Jäger war. Also, das finde ich, macht das wieder, ne? Also, ich habe mir dann gedacht, da muss er sich ja irgendwie echt damit auseinandergesetzt haben, was er da eigentlich tut. ich meine, machen Jäger ja wahrscheinlich sowieso, aber das fand ich, irgendwie sehr interessant, dass er dann darüber so ein Kinderbuch schreibt und diese andere Sichtweise so, ja, fand ich irgendwie cool.
Ich weiß nicht, ob das echt ein, also ich frage mich halt, ob das damals wirklich, also steht das fest, ist es für Kinder geschrieben? Also,
weißt du wahrscheinlich. Ich glaube eigentlich schon, dass das ein Kinderbuch ist, ja. Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ging es ihm nicht gut mit seinem Jäger-Dasein und dann.
Ja, vielleicht hat er sich gedacht, die armen Rehe.
Ja.
Ja, und dachte, für Kinder mache ich das mal so. Ja, weiß ich nicht. Es gibt auch eine Fortsetzung, die kam 1939, das hieß Bambis Kinder. Erschien zuerst auf Englisch, fand ich sehr interessant. Da geht es halt darum, dass Bambi dann selber Kinder kriegt und dann so ein bisschen.
Ist das genauso düster, weißt du das?
Ich kenne das zweite nicht. Das habe ich nicht gelesen.
Habe ich noch nie gesehen, das zweite auch.
Nee, ich habe mir jetzt nur das erste gelesen. Ja. Naja, irgendwie deprimierend. Deswegen kommen wir jetzt zu was Tollem.
Yay, endlich.
Zu Puh, der Bär. Yay. Fand ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich jetzt über diese ganzen Bücher nachgedacht habe und mir so gedacht habe, also als ich die gelesen habe und alles, fand ich Puh, der Bär echt am coolsten.
Ja, Puh ist auch irgendwie.
Puh ist toll.
Ja.
Finde ich auch, ja. Nee, erzähl.
Ich hatte und ich habe immer noch irgendwo hier mein, so ein PlayStation 1 Spiel von Winnie Puh.
Oh, cool.
Ja, das fand ich cool.
Ich fand Winnie Pooh auch mal
aber das
cool.
Kann ich jetzt leider nicht mehr spielen. Ich glaube, wenn ich das jetzt spielen würde, würde ich auch denken, what the fuck. Aber so für Kinder, glaube ich, war das jetzt. Also ich habe es cool in Erinnerung.
Okay. Ja, Puh der Bär, wie du schon gesagt hast, Winnie the Pooh heißt das im Original, ist von Alan Alexander Milne. Weiß ich nicht, ob man den auch so ausspricht. Also
Milne.
Keine Ahnung. Die Figur entwickelte er zwischen 1924 und 26 und 26 ist dann auch das Kinderbuch, das also erstmal erschienen. Was ganz cool ist, das wusste ich vorher auch nicht, das basiert auf den Stofftieren seines Sohnes und sein Sohn hieß nämlich Christopher Robin.
Ja.
Ja. Und das ist richtig cool, weil im Buch fängt es halt auch so ein bisschen, also es fängt damit an, dass erstmal erklärt wird, woher der Name Puh kommt und irgendwie wird da ganz, ganz auch kindlich erzählt, ja, Puh wäre irgendwie mal ein Schwan gewesen, den Christopher Robin so genannt hat, aber die wollten den Namen nicht aufgeben, deswegen heißt jetzt der Bär Puh. Also so total, ne?
Ja.
So total kindlich. Und es ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, früher als Kind war mir das nicht bewusst, dass das so ein, dass das alles die Stofftiere sein sollen und diese Geschichten erzählt werden. Aber in dem Buch wird das ein bisschen klarer, weil der Vater von, also Millen oder Meilen, keine Ahnung, erzählt halt seinem Sohn Geschichten über die Stofftiere.
Mhm.
Und es fängt auch damit an, dass irgendwie Christopher Robin und Puh der Bär die Treppe runterkommen und Puh Kopf über die Treppe runterkommt und so rumpelt und pumpelt irgendwie. Mhm. Und das finde ich so cool, weil ich glaube, als Kind hätte ich das auch nicht verstanden. Aber jetzt ist es ja irgendwie klar, dass Christopher Robin ihn einfach hinter sich herzieht und Puh einfach auf dem auf dem Kopf ist und deswegen so falsch rum die Treppe runterkommt. Und das ist halt irgendwie, hast du es irgendwie so cool gemacht. Und also der Vater erzählt ihm dann so Geschichten und die sind in 10 Kapitel unterteilt. Und spielen in dem 160 Morgenwald, heißt das, wo die alle wohnen, die Stofftiere.
Das wusste ich gar nicht, dass das so heißt.
Und es gibt Puh, es gibt Ferkel, es gibt Ia, es gibt Kaninchen, es gibt die Eule und es gibt Kenga und Klein Ruh. Genau, Klein Ruh ist das Kind von Kenga. Und in diesen 10 Kapiteln passieren halt unabhängig voneinander irgendwelche Geschichten. Und das ist halt echt einfach richtig süß, ne?
Das ist also, einfach wie so ein.
Ich weiß nicht, das
Fantasiewelt.
Ist ja, genau.
So, ja.
Und das ist irgendwie so, die haben halt alle irgendwie so ihre eigenen Eigenschaften. Und ich find Puh ja so toll, ne?
Ja.
Wie Puh immer so, ich bin ein Bär mit ziemlich geringem Verstand und so, das ist einfach echt. Und die sind halt alle irgendwie so herzlich und ich finde das ganz toll. Also ich finde das wirklich für Kinder, finde ich, das ist das echt so ein tolles Buch. Und, was mich gewundert hat, weil ich habe die ganze Zeit auf Tigger gewartet. Weil ich kannte von früher, kannte ich Tigger immer so total. Und der war mir total präsent. Aber Tigger kommt in dem Puh der Bär noch gar nicht vor. Und ich habe nachgeguckt, der kommt nämlich erst in der Fortsetzung, die 1928 erschienen ist. Die heißt Puh baut ein Haus. Da kommt Tigger das erste Mal vor. Deswegen muss ich auf jeden Fall das bestimmt auch mal bald lesen.
Mhm.
Ich fand das echt Das sind auch so Kleinigkeiten, die irgendwie richtig süß sind. Also so zum Beispiel wollen die einmal den Nordpol suchen. Und Christopher Robin hat das irgendwie in der Schule gehört, aber weiß eigentlich gar nicht, was der Nordpol ist. Und dann denken die irgendwann so, ja, es muss ja bestimmt irgendwie ein Pfahl sein. Also so ein, und dann hat Pooh irgendwann so einen Baumstand und dann sagen, oh, du hast den Nordpol gefunden. Also es ist irgendwie so, es sind so total liebevolle kleine Sachen. Ich weiß nicht, man muss es echt irgendwie einfach lesen, um da irgendwie dieses Gefühl dafür zu kriegen. Ich fand das total toll. Also ich fand das richtig, richtig toll. Würde ich auch direkt wieder lesen. Fand ich richtig geil. Ja, ich habe früher als Kind auch immer diese Filme total. Ich mochte das. Und ich glaube, es gab auch eine Fernsehserie von Disney.
Ja, ich glaube, die Serie muss ich die ganze Zeit denken.
Ja.
Die war auch immer süß.
Ja.
Ich fand Ia immer so süß.
Ja, Ia. Aber Ia ist auch immer so deprimierend.
Ja.
Also, nee, deprimiert ist der.
Ja.
Ich finde es einmal so toll, weil er wird einmal zur Party eingeladen, weil Christopher macht eine Party und dann soll Eule alle einladen und dann sagt Eule, ja, es gibt eine Party. Oh, wie schön, aber ich bin nicht eingeladen. So, weißt du, und dann so, doch, ich habe ja eine Einladung für dich. Bestimmt nicht für mich, bestimmt für Ferkel. Also so, dass er dann auch viel oft einfach gar nicht rafft oder nicht wahrhaben will, dass er dann wirklich eingeladen ist und so. Das finde ich irgendwie, ich finde das richtig.
Ich könnte mir halt so vorstellen, dass zum Beispiel, wenn das jetzt auf, also das basiert ja auf den Kuscheltieren, dass das vielleicht nicht so das Lieblingskuscheltier war, weißt du?
Ja, oder halt irgendwie so ein
Kuscheltier, trauriges was so in der Kuscheltier, Ecke lag,
ja.
So.
Ja. Aber ich finde das cool, ich habe auch irgendwo gelesen, ich glaube, die Originalkuscheltiere kann man sich auch irgendwo angucken. Die gibt es noch. Ich finde das einfach von der Grundidee, finde ich das total cool, dass du, weil ich meine, mit den Kuscheltieren hat das ist ja normal, dass irgendwie man sich auch Geschichten und mit denen auch redet und sowas. Und dass er das dann so umgewandelt hat, finde ich irgendwie richtig cool. Ja.
Fertig?
Ja, I think I'm ready.
Wie viele Seiten waren das jetzt, Notizen?
Das waren viele Notizen. 5, 6 Seiten, ja.
Uiuiui.
Ja.
Aber war ja auch viel so Inhalt.
Ja.
Also viele verschiedene Inhalte.
Ja. Aber ich muss echt sagen, also ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, was ich am Ende sage, welches ich am coolsten fand, ist echt Pudelbär.
Ja.
Und ich glaube danach Secret Garden. Also der geheime Garten.
Ja, ich finde halt einfach Bambi so düster irgendwie. Mhm.
Ja.
Ich weiß nicht, den Disney-Film fand man schon als Kind traurig, aber trotzdem irgendwie noch schön, weil da halt so viel so mit den ganzen anderen, mit dem Stinktier, dessen Namen ich vergessen habe und so.
Ich glaube Blume. Aber das zum Beispiel kommt auch in dem Buch gar nicht vor. Also das
ist
Sachen,
wahrscheinlich von Disney
da
dann
zugemacht.
Disney hat ja alles so ein bisschen freundlicher gemacht. Ja. So, deswegen sehr, sehr schön. Was liegt denn dazwischen? Ach, nochmal Peter Pan. Und darunter noch?
Das ist Bambi und das
ist
Bambi.
Das Bambi. Ich habe immer Bambi. Du hast alles 100 Mal. Ich sehe schon,
Ja. Ja.
Ja.
Hast du noch eine Frage?
Sonst? Ich glaube nicht.
Okay.
Aber ich bin ready für dein Zitat.
Ja, ich habe mir gedacht, ich lese was aus Pooh vor.
Dann sage ich dann mal Tschüss. Hat mich gefreut. Ich musste gerade fast niesen.
Hat mich gefreut.
Ja. Und ja, dann liest uns Knese jetzt noch, also Lea, ist noch was aus Pooh der Bär vor.
Schließlich war das Geschenk ausgepackt. Als Pooh sah, was es war, fiel er fast um, so erfreut war er. Es war ein spezieller Buntstiftkasten. Es gab Stifte, auf denen B stand und das hieß Bär. Und es gab Stifte, auf denen HB stand und das hieß Hilfsbereiter Bär. Und es gab Stifte, auf denen TW stand und das hieß Tapferer Bär. Es gab ein Messer, mit dem man alle Stifte anspitzen konnte und ein Radiergummi, mit dem man alles ausradieren konnte, was man falsch buchstabiert hatte. Und ein Lineal, damit die Wörter etwas hatten, worauf sie gehen konnten. Und Zentimeter waren auf dem Lineal verzeichnet, falls man wissen wollte, wie viel Zentimeter lang alles war. Um blaue Stifte und rote Stifte und grüne Stifte. Um spezielle Sachen in Blau und Rot und Grün sagen zu können. Und all diese herrlichen Sachen waren in ihren eigenen kleinen Taschen in einem speziellen Kasten, der Klick machte, wenn man ihn zuklickte. Und sie waren alle für Pooh.